Kritische Control.
Kritische Control.
Hi Arno.
Hallo Eugen.
Schön, dich wiederzusehen. Ich glaube, wir tun jetzt einfach so, als ob der zweimonatliche Rhythmus von Anfang an geplant gewesen wäre. Und du schneidest dann das danach raus, ja. Solange wir nicht aufgeben.
Ja, es ist halt auch viel los, muss man ja auch sagen. Wir haben ja schon einiges an Sachen, die wir nebenher und hauptsächlich machen.
Sachen, die wir machen, solange sie das Leben auch schöner machen. Wäre es das wert? Ja, also wir können ja ein bisschen erzählen, was bisher geschah in letzter Zeit. Wir sind mit unserem großen Projekt CH Ludens im letzten Jahr. Es sind jetzt einige Sachen vorzubereiten. Das eine große Ding war die Abschlussmonografie. Na, Monografie ist der falsche Ausdruck, ist ein Sammelband. Da haben wir uns auch beschlossen, weil wir ein Team von 20 sind, das ein bisschen aufregender zu machen als ein klassischen Sammelband mit eher kürzeren Texten, die von Pierre Vignetten genannt werden.
Da haben wir jetzt einen Verlag. Nicht Sammelband nennen, sondern eine Wunderkammer.
Wunderkammer wäre eine Möglichkeit. Spielbuch wäre eine andere Möglichkeit, weil es ist ja die Idee gewesen, es ist ein Choose Your Own Adventure, beziehungsweise im Französischen le livre dont vous êtes le héros, oder halt im Deutschen ganz prosaisch ein Abenteuerspielbuch zu machen, wo man von Kapitel zu Kapitel sich dann entscheiden kann, wie man weitergeht. Und ich habe gehört, oder du hast mir gerade auch erzählt, dass du jetzt gerade sehr eifrig am Vignetten schreiben bist, weil wir brauchen auch mehr dafür natürlich. Das Ganze funktioniert ja nicht mit 20, sondern wir wollen insgesamt 100 Texte und Kurztexte hier versammeln.
Drunter geht es nicht.
Drunter geht es nicht, hat Pierre-Yves gesagt, und Pierre-Yves hat da auf jeden Fall recht.
Ich möchte an der Stelle anmerken, dass ich immer gesagt habe, das ist zu viel.
Ja, Arno.
Nur für die Nachwelt, falls es nachher dann weniger wird, dann kann ich nämlich sagen.
Dann kannst du wieder sagen, ich habe es ja gewusst, aber die Hälfte der Zeit hast du eben nicht recht und es geht sich sehr gut aus.
Arno. Das stimmt.
Also es ist ja auch ein bisschen unsere Dynamik, oder? Ich behaupte, was sich alles ausgeht, du sagst, davon geht ein Bruchteil und dann treffen wir uns in der Mitte. Also die 100, die schaffen wir schon, weil wir haben jetzt schon 50 Texte und wir brauchen bis September noch 50. Das geht sich aus. Ich wollte jetzt überleiten zu noch einem Output unseres Projekts, um das du dich vor allem kümmerst, nämlich noch einem Podcast. Erzählst du uns kurz davon?
Also stimmt, genau. Wir haben auch seit kurzem einen CH Ludens The Podcast Podcast. Und in dem du, Eugen, und ich ja mit den verschiedenen Mitgliedern unserer kleinen Gruppe von Forschern und Wissenschaftlern und Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen sprechen über ihre Projekte, über die Geschichten hinter diesen Projekten, wie sie dazu gekommen sind, was da eigentlich genau passiert und was so die bisherigen Ergebnisse sind.
Wir werden dann einfach ganz brutal da unten verlinken. Bisher schon erschienen sind, ich glaube, die Eröffnungsfolge, Arno, in der wir beide geredet haben.
Ja.
Dann die zweite Folge, in der ich mit Yannick von der Universität Lausanne gesprochen habe. Und
die dritte Folge, die ist jetzt vor kurzem erschienen mit Attrich Mauch, mit dem ich über Gamescapes Plus und das Game Lab gesprochen habe.
Falls sich jetzt jemand fragt, was Gamescape Plus sein könnte, wir werden es nicht erklären. Man muss einfach den Podcast hören. Das wäre der zweite Output und wir geben ja wirklich gar keine Ruhe dieses Jahr, weil wir haben auch noch eine große Konferenz organisiert im Ende September, Anfang Oktober in einer wunderschönen Lokalität, nämlich auf Monte Verità bei Ascona, wo wir uns extra beworben haben bei der ETH. Da gibt's nämlich muss man nicht nachschauen, ich glaube, die besitzt einfach das Gebäude, das ist ein ehemaliges, müsste ich jetzt auch nachschauen, also ich weiß, es war früher eine Nudisten-Naturalisten-Kolonie in den 20er Jahren und ich glaube eher immer so ein bisschen so Künstlerkommunen dort. Es ist sehr, sehr hübsch. Und jetzt werden dort Konferenzen organisiert, für die man sich aber bewerben muss. Die ist Stefano Franchini, Kongress ist Stefano Franchini, glaube ich, heißen sie.
Ja, aber ich glaube, die Blumenkränze, die man auf dem Kopf trägt, sind schon obligatorisch, oder?
Ich würde das gar nicht fragen, weil ich automatisch nur mit Blumenkranz dorthin kommen werde. Die Frage ist nur, wie sehr wir bekleidet sein werden während unserer internationalen Konferenz mit unseren Kolleginnen.
Ich weiß nicht, ob man das unbedingt will, aber ja.
Ah, ich bin da auf jeden Fall. Es ist im Zweifelsfall immer eher freizügig da.
Ich benutze einfach meinen Pixelfilter.
Aber ich weiß nicht, ob die Welt schon dafür bereit ist. Ich glaube, die Stimmung wäre gleich eine ganz andere.
Das stimmt. Bei den Vorträgen. Ja.
Gut, also das wird das. Wir haben jetzt, wir haben ein Buch, das kommt. Wir haben einen Podcast, der ist schon da. Wir haben die Konferenz und das vierte. Und das Arge ist wirklich, dass alles, was wir versprochen haben beim Antrag, wirklich erfüllt wird, ist nämlich unsere Website mit einer Datenbank auf chludens.ch, wo vor allem unsere Kolleginnen von der ZHDK schon sehr eifrig Schweizer Spiele online stellen. Ich habe es mir gestern angeschaut, das ist wirklich explodiert in den letzten Wochen. Also es ist ein Wahnsinn, was die da reinbuttern.
Und es gibt ja auch so viele Spiele.
Ja gut, es ist die Frage, wie viele von unseren, ich glaube, wir haben jetzt eine Shortlist von über 200 Spielen und mit den ganzen, was ist es nochmal, die, nicht Minitel, sondern Schweizer Minitel.
Wie ist das, Teletext, ne, Videotext?
Ich glaube Videotext, danke. Die Videotext-Spiele sind ja dann nochmal über 100. Mal schauen. Gut, also das ist, wir geben keine Ruhe. Wir schreiben auch noch immer Papers, auch wenn wir uns bemühen, weniger dazu zu sagen. Wir haben auch wieder Pläne für Publikationen, für die wir eigentlich grundsätzlich keine Zeit hätten. Von denen erzählen wir dann in der Antragserotik. Aber vor der Antragserotik, wir machen es dann nochmal mit sanfter Stimme. Oder möchtest du, nein, ich glaube, es ist jetzt schon ein Zeitpunkt.
Sagst du einmal. Also jetzt Nudisten und Erotik, und das ist mir jetzt wirklich, also ich bin ja
ehemaliger Katholik. Dieser Podcast hat eine Altersfreigabe ab 16. Damit wir jetzt uns alle wieder beruhigen, der Kopf nicht mehr so rot ist, Teil 1.
So schon heiß genug.
Hard Work. Die harte Arbeit kommt zuerst. Wir schauen uns an einen noch relativ jungen Blogtext von vom Arno auf meinem Spielkult Hypothese Blog zu Flophouse, einem Casual Game. Und das Ganze soll der Anfang, nein, das Ganze wird der Anfang einer ganz formidablen Reihe von Autoludografien, das erklären wir dann gleich noch einmal, zu Casual Games sein, weil das ist eines unserer neuen Interessensgebiete für nachfolgende Forschungsprojekte. Auf die harte Arbeit folgt wie immer die etwas weichere Arbeit. Da werden wir erzählen von Filmen, Serien, Büchern, die wir gelesen, geschaut, gespielt haben. Und dann die Antragserotik. Ich krieg's nicht so ganz hin. Aber fangen wir mit der harten Arbeit an. Also Arno, am 14.04., ich stelle dich noch kurz vor und dann lasse ich nur noch dich reden, ist eine Autoludografie zu Flophouse erschienen. Und ich sehe gerade, das ist ja gar nicht der Auftakttext unserer Reihe zu Casual Games, sondern das ist schon der zweite Text, weil der erste war ein methodischer, auch von dir. Ich habe da noch einiges nachzuliefern. Und das Ganze entsteht im Rahmen eines geplanten Forschungsprojektes von uns beiden mit PartnerInnen, die Ideengeschichte in Casual Games uns genau anzuschauen, weil wir schon noch immer den Eindruck haben, dass auch wenn es immer mehr wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema gibt, Casual Games so als Ganzes, vor allem wenn es um Theorie geht, eher noch mal ein bisschen abgesnappt wird. Es ist noch immer so ein bisschen das Schmuddelkind der digitalen Spiele. Soll ich noch kurz erklären, was eine Autoludografie ist, oder sollen wir die Hörerinnen das selbst herausfinden lassen?
Hau rein.
Also Autoludografie habe ich irgendwann angefangen auf meinem Blog, dass ich einfach Spiele, die ich gespielt habe, ganz schnell und möglichst kurz, so ganz kurz wird es dann eh nie, einfach erste Gedanken dazu runterschreibe, im Sinne wie eine Autobiografie, halt die Autoludografie. Ja, es ist ein Bildungsbürger-Wortspiel. Und das hat mir eigentlich schon sehr geholfen, weil wie auch in unserem Podcast ich dann immer wieder auf Ideen kam, was man machen könnte. Und hier nutzen wir das halt sehr gezielt, dass wir jetzt nicht Monate warten, bis wir Spiele lang analysiert haben, sondern erste Eindrücke mal aufschreiben, weil es geht im Augenblick halt darum, vor allem Patterns zu erkennen, Muster und Forschungshypothesen erst einmal zu entwickeln. Das Spiel, das du dir ausgesucht hast, ich finde schon den Header ja eigentlich abstoßend, muss ich sagen. Also ich finde ja eigentlich alles an dem Spiel ganz furchtbar. Aber schauen wir mal, was deine Meinung dazu ist. Also Flophouse, was ist ein Flophouse? Was macht man in Flophouse? Und wo hast du es gespielt? Und wann? Und wie lange?
Gespielt habe ich viel zu lange. Gespielt habe ich es im April eben, also Anfang April, schon ein paar Monate her, da hatte ich eben im Zuge dieser Überlegungen zu diesem Projekt mir vorgenommen, mal eine ganze Reihe von Casual Games zu spielen. Und meine Methode war, zum Aussuchen dieser Spiele, dass ich über die Werbung anderer Spiele mir quasi das nächste Spiel dann aussuche.
Ah, stimmt. Sehr coole Idee, finde ich übrigens.
Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das nämlich auch der Weg ist, in dem ein großer Teil anderer Spiele überhaupt runtergeladen wird. Mhm. Und so bin ich eben bei Flophouse gelandet. Das ist ein Spiel eines israelischen Anbieters von 2025. Crazy Labs heißen die und die haben, weiß ich nicht, 60, 70 Spiele, Handyspiele schon veröffentlicht. Die sind auch Publisher, soweit ich das weiß. Wie das bei Casual Games oder Mobile Games besser gesagt üblich ist, findet man nicht so richtig viel raus, weil das ist alles nur Success, aber man weiß nicht, was dahinter steckt. Und ist aber ein an sich total spannendes Spiel, weil Flophouse, der Name sagt es schon, also ich musste den Begriff auch nachschlagen.
Ja, was sagt uns der? Ich wollte gerade fragen, denn
der ob Name du das schon wusstest, was das ist. Okay. Bedeutet auf Deutsch quasi Obdachlosenasyl. Ich glaube, es ist ein bisschen so ein pejorativer Begriff. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch einen abwertenden Begriff vom Flophouse gibt. Da ist mir jetzt, fällt mir jetzt nichts ein. Aber es ist eben so ein Obdachlosen-Shelter im Prinzip. Und ja, wenn man auf diese Download-Seite geht, dann steht da auch schön, werde Manager eines Obdachlosen-Shelters. Hilf den Leuten. Immer also diese ganz prosozialen Sachen. Und wenn man es dann spielt, stellt man fest, es ist ein sogenanntes Hyper-Casual-Game, das also darauf ausgelegt ist, mit möglichst einfachen Spielmechaniken möglichst langfristig den Spieler an sich zu binden. Das heißt, in dem Fall, es ist ein Aufbauspiel, in dem man eben der Manager eines besagten Shelters ist und man muss das ganze Ding möglichst effizient und das heißt möglichst monetär gewinnbringend
ja. Da fängt es ja schon mal an für managen. Mich. Ich kenne, also, ich hatte jetzt nicht so, ich meine, stimmt nicht, ich habe schon auch sogar mal in einer Küche mitgearbeitet für ein halbes Jahr lang. Aber ich wäre immer davon ausgegangen, dass das alles Non-Profit-Organisationen sind. Klassischerweise in oft sehr von irgendwelchen religiösen Organisationen oder sonstigen Vereinen, die Non-Profit sind, soweit ich das weiß. Also hier aus Wien, der Gedanke daraus Geld zu holen, ist, finde ich, an sich ja schon eine Perversion.
Das ist auch das, weswegen ich dann sehr gespannt war, wie das Spiel sich entwickelt. Also man hat im Moment am Anfang dieses völlig runtergekommene Drei-Zimmer-Ding, wo überall Müll liegt und als statt Betten dann Kartons auf dem Boden liegen und brennende Mülltonnen und so weiter. Also es gibt so eine klassische Aufteilung. Ich glaube, es gibt ein Bad am Anfang, einen Schlafraum und eine Küche, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich meine, es ist ein Aufbauspiel, deswegen ist klar, dass alles muss möglichst auf niedrigem Level beginnen und es sieht eben aus wie letztlich wie eine Müllhalde, bei der die Leute dann eben auf dem Boden da schlafen und dafür aber auch bezahlen und auch das Geld dafür haben. Und die müssen im Prinzip für jeden Service dann zahlen, den sie dort in Anspruch nehmen. Und das ist halt, also es ist in gewisser Weise, es entwickelt so einen gewissen Sog, weil klar, diese Aufbauspiele, Progression um des Teufels willen, das zieht einen immer mit rein, aber man hat eigentlich mit jeder Interaktion so ein bisschen auch so ein Gefühl des leichten Ekels, weil man hier einfach eine prosoziale Institution genommen hat und der über sie ein hyperkapitalistisches Modell gestülpt hat. Also ich habe das in einem Aufsatz, den ich darauf folgend mit Stefan Simon geschrieben habe, systemische Überwältigung genannt. Das heißt, dass ein soziales System, der Kapitalismus bzw. die Wirtschaft, sich eines anderen Systems annimmt und die eigene Systemlogik überstülpt.
Annimmt, ich würde ja sagen, infiziert.
Ja, einprügelt.
Ja.
Und das genau das ist hier eben der Fall. Und es ist so faszinierend, weil es gibt so eine Umkehrung von verschiedenen Aspekten. Also man hat dann zum Beispiel die verschiedenen Obdachlosen. Ich glaube, es sind auch fast nur Männer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Schau nochmal die Screenshots durch, aber ich habe einfach, ja, also ich meine, sind teilweise, sie haben nicht sehr viele Merkmale, die Figuren, aber ich erzähle jetzt trotzdem eher männlich kodiert da.
Und die werden hauptsächlich als Ressource benutzt. Dann hat man nachher auch solche merkwürdigen Sachen wie VIP-Events, wo dann die ihre Charity-Events machen können und da singen. Da muss man ganz schnell ganz viele Tickets verkaufen, um dann noch mehr Geld reinzukriegen. Oder es wird dann später angegliedert direkt an das Obdachlosenasyl ein Recycling-Center für Müll, wo man dann Müll sortieren darf und dann den recycelten Müll weiterverkauft.
Darf ich kurz einen Eindruck da dazu sagen?
Oder, ja.
Aber das Arge ist, das wirkt ja so, als ob jemand, der einfach gar keine Ahnung davon hat und hardcore neoliberal, was nicht indoktriniert wurde, versucht, das Karitative zu verstehen und zu übersetzen. Also es ist so ein bisschen wie, er versucht etwas darzustellen, was er halt noch nie gesehen oder erlebt hat. Oder er, also die EntwicklerInnen. Es weiß nicht, das ist so wie, wenn ich mir ausmalen würde, wie das Leben am Mars ist, fühlt es sich ein bisschen an. Weil ja, wir haben Recycling, das ist gut und karitative Konzerte sind gut und sich um Obdachlose kümmern ist auch gut. Aber dann holt man aus allem Profit raus, weil es das Ganze zunichte macht.
Ja. Ja, es ist halt lustig, weil überall eigentlich nur so Stereotype genommen werden und die werden eben durch den hyperkapitalistischen Fleischwolf gedreht.
Ja, okay. Sag ruhig. Nein, ich bin noch immer ein bisschen, jedes Mal, wenn ich den Text lese und auch jetzt, wenn du es erzählst, bin ich einfach at a loss, das zu begreifen, ja, weil ich glaube, es ist nicht böse. Am Anfang dachte ich, ist das eine böse Satire, so dieses, eure Armut kotzt mich an, das Spickel, das man auf dem Maserati hinten drauf klebt, geht in die Richtung, aber ich glaube, das ist einfach ein, vielleicht war da sogar guter Wille da und ist aber halt total daneben gegangen. Gibt es sowas wie Interviews? Hast du irgendetwas von den Entwicklerinnen finden können? Gibt es da überhaupt Berichterstattung, irgendetwas dazu?
Ich glaube nicht. Es verkauft sich sehr gut, glaube ich. Es wurde schon.
Hast du Verkaufszahlen gefunden? Oder halt Ranglisten?
Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich hatte es irgendwo mal, finde ich jetzt nicht. Aber es wurde schon auf der Homepage des Entwicklers befeiert, dass es ein großer Erfolg ist. Und das heißt ja erstmal nichts. Ich glaube, böse Absicht in dem Sinne steckt nicht dahinter, aber was es eben zeigt, ist eine völlige Ignoranz gegenüber Diskursen und gegenüber Bedeutungen und Wissen. Also was mir eben auffällt, genau diese Spielmechanik, die hier benutzt wurde im Prinzip nur mit einer anderen Skin mindestens 4 bis 5 anderen Szenarien benutzt.
Da hast ja, du das halt kann man ja für alles machen. Für die Farm,
also ich habe das gleiche Spiel quasi schon im Krankenhaus gespielt, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn macht, weil da ja die Privatisierung schon eine Rolle spielt. Aber okay. Es ist genauso schlimm. Aber das gibt's dann auch mit Freizeitparks oder Flughäfen oder Polizeistationen. Mhm. Also schon diese gesellschaftlichen Institutionen, die jeder kennt, aber die eben alle unter diese eine Logik gekehrt werden.
Okay.
Finde ich total faszinierend.
Ja, es ist verstörend, faszinierend.
Faszinierend. Es ist
definitiv wichtig, sich das anzuschauen. Also ich bin ja gespannt, wenn wir uns noch mehr Casual Games anschauen, was wir da noch treffen. Und es läuft halt, weil du auch gesagt hast, keine Berichterstattung, es läuft halt unter dem Radar. Keine Ahnung, wie viele, Tausende sicher, Hunderttausende vielleicht sogar, Millionen, keine Ahnung, das gespielt haben, aber es
schon
Millionen, wurde nicht darüber berichtet.
Nee.
Und niemand aufgefallen.
Ich glaube, das ist schon was, eben durch diese Methodik über diese Werbung zu gehen. Mhm. Allein in den verschiedenen Werbeanzeigen ist das ja genauso, dass hier irgendwelche Stereotype völlig zugespitzt werden, also von Sexismus über eben solche Mechanismen zu benutzen oder auch über, wie sagt man, Intelligenz zu schreiben, also sozusagen, also wer das nicht kann, ist dumm sozusagen. Und du bist ja viel schlauer, also spiel dieses Spiel. Solche Narrative finden ja da auch statt. Das heißt,
Die Werbung.
Wenn man über solche Spiele dann geht, rutscht man auch sehr schnell in solche ideologisch verzerrten Spielereien. Und das,
ich habe da ja ein bisschen Angst.
Finde ich da auch ganz interessant.
Angst. Diese Videos, und das ist genau, es ist immer dieser Hook, dieses, ach ja, ich wäre viel klüger als diese blöde der Avatar da in dieser Werbung. Es ist schon wirklich, also das Nette ist, dass es mittlerweile so stupide ist, dass ich es erkenne, wobei ich bin nicht sicher bin, ob ich die ersten Male, wenn ich dachte, hey, ja, ist ein Rätselspiel, kann ich mir anschauen. Meistens wird irgendein König von Lava gleich ertränkt, dann muss Münzen irgendwie rausholen oder irgendein kleiner Dude geht herum bei leicht bekleideten Kriegerinnen, die ihn runterwerfen. Das habe ich nie ganz verstanden, dieses eine, das hast du sicher auch schon mal gekriegt, das Video. Und da muss er sich immer kämpfen gegen ein Monster und das ist, glaube ich, sehr stupide. Mit Level 7 kann er Level 6 bekämpfen und kriegt dann die Punkte und so weiter. Es sieht schon schnell blöd aus, aber am Anfang denkt man sich, ich glaube, ich wäre besser da.
Werbungen an sich wäre schon cool. Thema, ne? Also bei Werbung.
Naja, wir haben ja eine Reihe jetzt dafür.
Ja, da kommt ja auch bald noch was. Und bei Werbung ist es tatsächlich auch so, dass diese Werbung ja in sehr, sehr vielen Fällen auch gar nicht das Spiel zeigt, das nachher gespielt wird. Oder dass das Gezeigte nur einen minimalen Ausschnitt ausmacht.
Das wäre mein Verdacht auch. Und das in Wirklichkeit hast du dann ein furchtbar hässliches Ding dann dort, wo du quasi nichts machen kannst und die ganze Zeit irgendwie Geld zahlen musst. Das ist... hat ja früh angefangen, ich glaube, die... aber das fand ich noch teilweise lustig, wenn teilweise, ich weiß, was war das, Boom Beach oder irgendwas, dann gab es Werbevideos mit Arnold Schwarzenegger zum Beispiel oder mit so meistens älteren Stars aus Hollywood, die dann Werbung für Casual Games machen, in einer Phase, als ich die noch total verachtet habe. Mittlerweile finde ich ja alles, was so King und so weiter produziert hat, hier im Vergleich zu dem, was halt sowas wie Flophouse ist, quasi eh hochqualitativ und habe schon viele Stunden mit irgendwelchen Clash Royale und Candy Crush und so weiter verbracht. Erzähl uns noch kurz, was denn, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber wir haben schon einen nächsten Artikel in der Reihe zu Casual Games von dir. Kannst du da kurz teasern, was da kommen wird?
Genau, da geht's auch tatsächlich um Werbung, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil viele solcher Mobile Games sich ausschließlich über Werbung finanzieren oder hauptsächlich. Und versuche da zuerst überhaupt einmal so eine Art Phänomenologie aufzubauen. Also welche verschiedenen Formen von Werbung gibt es wo im Spiel, wie werden die getriggert und so weiter. Den Text jetzt auch nicht mehr ganz genau.
Du musstest nicht, es ging um ein Teasern, Arno. Du teaserst den jetzt einfach für dich selbst auch.
Das ist so ein erster Versuch, eben überhaupt mal zu schauen, was ist da eigentlich los. Wird auch, wie bei diesem allerersten Text, den ich zu Casual Games damals geschrieben habe, auch so ein bisschen aufgefächert, wo ein bisschen die methodischen Probleme liegen. Also zum Beispiel, genau wie hier bei Flophouse, dass es sehr wenig Begleitmaterial, Begleittexte wie Interviews und so weiter zu diesen Spielen gibt oder auch zu den Interviews, zu den Entwicklern und zu den Publishern und so weiter. Also das heißt, man findet sehr wenig und es dürfte wahrscheinlich auch sehr schwierig werden, solche Leute vors Mikrofon zu kriegen.
Ja, da bin ich gespannt.
Das sind solche Sachen, die dann eine Rolle spielen. Und dieses Thema Werbung ist einfach genau aus den genannten Gründen so interessant, weil zum einen Werbung immer eine Art Scheinwelt aufbaut, die vielleicht auch gar nicht das verkauft, was am Ende bei rauskommt. Und zum anderen finde ich das extrem interessant, wie das strukturell eben verhakt ist mit den Spielen, aber dann eben auch mit den Studios und so weiter.
Ich schaue mir gerade an, auch für ein anderes Projekt auch noch ein Casual Game namens Cards mit K geschrieben. Sammelkarten Deckbilder Spiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet. Und das ist interessant auch, weil es ein bisschen mehr High Profile ist, weil es von den Machern von EVE Online gemacht wurde. Und es dürfte eigentlich, soweit ich das gesehen habe, auch ziemlich erfolgreich sein. Ich habe natürlich, bin ja immer so ein Mimöschen. Ich finde dann ein paar Sachen immer gleich problematisch. Ich finde das Spiel nicht problematisch, aber, das Aber macht jetzt auch keinen Sinn. Es ist sehr spannend, weil es benutzt total die Ästhetik, die viele vielleicht noch kennen, so vom Zweiten Weltkrieg, die glorifizierende, erstens von den ganzen Kriegsmaschinen, deutsche Panzer, Raketenflieger und ich weiß nicht was, weil die einzelnen Karten, und dann habe ich auch gesehen, warum mir das so bekannt vorkommt, übernehmen vor allem Bilder von ehemaligen Modellbausets. Also ich weiß nicht, ob du in diesem Rabbit Hole jemals warst. Ich habe ja versucht, alles Nerdige, was irgendwie ging in den 80er, 90er Jahren, durchzumachen.
Ja. Ich habe eine so diese Plastikdinger von Revell.
Ich hatte ja von Revell, von oh Gott, wie heißt das, der italienische? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, egal, ich hätte mich besser vorbereiten sollen.
Ich glaub, ich
es gab, glaube ich, Kamigawa war das japanische, dann gab es ein französisches, war das Airfix, Revell ist witzigerweise deutsch und dann gab es noch ein italienisches. Und angefangen hat es, weil mein Vater Schlachtschiffe gebaut hat. Gott, hatte das hat lange gebraucht, habe ich dann natürlich auch machen wollen und habe dann aber auch, weil ich immer gleich übertrieben habe, vor allem deutsche Flieger gebastelt in der Zeit. Da hast du halt diese Bilder, die das sehr in Szene setzen.
Ja.
Und das hast du da alles wieder. Und das ist halt, ja, also sehr historische Kontextualisierung findet man da nicht viele. Da kann man einfach wirklich noch diese Heldenabenteuer spielen. Muss ich mir aber länger anschauen. Also darauf bin ich gespannt. Und sonst bin ich ja auf einem Weg zu meinem Teilprojekt, wenn das Projekt finanziert wird, und zwar die Ideengeschichte des Aufräumens, weil mich vor allem die Spiele interessieren, wo man irgendwelche Steinchen in Ordnung bringen muss, also angefangen von
Tetris. Also Teilprojekt für Casual Games jetzt.
Teilprojekt für Casual Games, genau. Das ist, es kam mir, glaube ich, ein eher zwischendurch im Stress des Antragsschreibens und mittlerweile bin ich sehr begeistert davon. Also Bejeweled habe ich mir jetzt wieder angeschaut, Candy Crush habe ich auch da und möchte so ein bisschen der Geschichte des Aufräumens, im weitesten Sinne auch des Ordnungsschaffens in Casual Games anschauen.
Also eigentlich alle Spiele, wo der Bildschirm leer gemacht werden muss, wie diese,
ja,
diese Spiele, wo du so ein Loch durch die Gegend führst und dann möglichst viele in das Loch verschwinden musst und so.
Du meinst sowas wie Donut Country, Donut
genau,
County.
Genau, und da gibt's mittlerweile einige
an Digging Mobile a Hole. Games. Das kommt bei meinen Softworks vor. Digging a Hole habe ich gespielt, ja. Ja, wobei das mich aus mehreren Gründen fertig macht, weil es, um es mit den Worten von Marie Kondo zu sagen, es sparkt keine Joy, weil es ist nicht schön aufgeräumt häufig. Also gerade bei Bejeweled bleibt immer was übrig. Das irritiert mich. Ich hätte es gerne nachher wirklich neat aufgeräumt.
Bei diesen schwarzes Loch-Spielen finde ich, also die spiele ich ja sehr gerne. Was mich da so fasziniert, ist eher die Grafik beziehungsweise die Physik von den in das Loch fallenden Gegenständen. Die finde ich, das hat so ein befriedigendes Gefühl, wie die das, so organisch da reinkommen.
Es ist super, also befriedigend und das Gefühl von Befriedigung ist tatsächlich ein Kernmoment in diesen Sachen. Dann springen wir doch gleich weiter. Nutzen wir das. Wir wollten es ja heute kurz und knackig machen. Dann gehen wir von den Hardworks zu den Softworks über. Ich muss mich mehr darauf konzentrieren, dass meine Sätze auch wirklich Sinn machen. Es tut mir leid.
Ach was, wir leben im postfaktischen Zeitalter.
Nein, ich lebe nicht im postfaktischen Zeitalter. Ich möchte ab jetzt nur noch Sätze sagen, die man auch lesen könnte. Mit einem Punkt und einem Ende und einem Verb. Softworks. Arno, möchtest du anfangen?
Ich kann anfangen. Ich habe gespielt und spiele leider immer noch Starfield. Und
du spielst es noch immer, aber Starfield ist das doch so was Kurzes, Abgeschlossenes. Das ist doch so klein und neat.
Ja, so wie das bei den Bethesda-Games ja immer der Fall ist. Fallout und wie sie so heißen. Haben die eigentlich nur Fallout? Nein, die haben auch
ja, die ganzen, ja, und die Elder Scrolls.
Ja, genau, das war's.
Wir haben gerade ein Paper dazu herausgebracht. Sorry. Das gehen wir auch in der Show. Das ist kurze Eigenwerbung. Wir haben ein sehr schönes Paper gemeinsam geschrieben, wir zwei, mit der Aurelia zu Geschichtsbüchern in Skyrim, das im neuen, wunderschönen Sammelband des umtriebigsten Doktors der Welt, nämlich Rudolf Inders, gemeinsam mit Jakob Birken erschienen ist zu der Welt von The Elder Scrolls. So, Werbepause zu Ende.
Ja, und Starfield ist, ich hatte das vorher mal irgendwo gelesen, ist im Prinzip Fallout in Space. Und es stimmt auch. Und was so faszinierend ist, es ist, also Bethesda bleibt seinen Traditionen treu und es ist unglaublich verbuggt und stürzt mir dauernd ab und alles funktioniert nicht und es treibt mich schier in den Wahnsinn. Hm. Ja, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich das jetzt schon so viele Stunden gespielt habe. Weil es
dieses Explorer-Ding erschöpft
sich langsam.
Echt?
Und es weckt langsam auch ein bisschen Aggressionen in mir. Aber irgendwie will ich dann doch noch so ein bisschen, noch diesen einen kleinen Planeten anschauen und so. Was im Gegensatz zu den älteren Spielen finde ich auch nicht so gut funktioniert, ist das Story, right? Das Storytelling. Also es ist alles so, ich finde zumindest relativ unwichtig. Also man könnte schon viel über Ideologie und so weiter sprechen, aber es ist nichts, was mich so richtig packt, muss ich ehrlich sagen. Und trotzdem spiele ich immer weiter. Holt mich bitte da raus.
Ich muss da sofort dran denken, an den Mario Donik. Ich weiß nicht, ist dir auch schon aufgefallen, er ist ja der Meister der Weltraumsimulationen. Ne? Ja, aber ich meine, der ist halt auch wirklich sehr offen, was Weltraumsimulationen angeht, vielfältige. Ja. Und ich liebe immer selber, wenn er auf Blue Sky.
Ja, ich auch.
Seine Screenshots von Starfield schickt. Also das Jüngste ist 2 Tage alt, also er ist noch eifrig dabei.
Ja.
Ich habe dann schon immer Lust. Ich glaube, es ist auch so, es erinnert mich ein bisschen an die Faszination, die ich für No Man's Sky hatte. Ich glaube, vielleicht ist es das so ein bisschen, dieses Explorative.
Ja. Ja, also ein Punkt ist sicher, was ich schon bei Fallout 4 zum Beispiel gehasst habe, dass das Crafting auch wieder relativ stark ist.
Ah, ja, Gott.
Also sie machen schon vieles auch richtig, so ist es nicht, sonst wäre ich nicht dabei. Also gerade dieses The Last Frontier Space und so, dieses Exploren und die Welt erkunden und auch viele neue, schöne Sachen finden. Die Planeten sind wunderschön gestaltet, kann man nicht anders sagen, aber es ist so erschöpfend, also im Sinne von exhausting.
Kritik hat es auch ziemlich zerlegt damals.
Ich werde nicht mehr so lange dabei. Bitte?
Na, schauen wir mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen, in vermutlich 2,5 Monaten. Nein, diesmal. Ja, wir sollten vorm Sommer noch was, vielleicht schaffen wir es im Juni noch einmal. Ob du da noch in Starfield bist oder nicht. Mich erinnert es dann immer, Verzeihung, ich rede zu viel.
Bis dahin in Pragmata bin. Das habe ich mir auch runtergeladen. Ah. Aber wegen Starfield noch nicht gespielt.
Okay, also Pragmata wäre das nächste, genau, gehen wir weiter. Starfield, du bist noch am Entscheiden, was du davon hältst und möchtest eigentlich jederzeit aufhören, um Zeit für Pragmata zu haben.
Ja, genau, also meine Meinung ist eigentlich schon recht klar, es ist ein furchtbares Spiel, das man aber immer weiterspielen will.
Okay, ja, besser als Rauchen, oder? Ist eines der harmloseren
Laster.
Was hast du sonst noch gespielt? Bleiben wir mal kurz bei den Spielen, war sonst noch irgendetwas
ausschließlich
dabei?
Ausschließlich Starfield.
Ja gut, das ist keine Zeit für was anderes. Dann
und das ein oder andere Mobile Game, wo ich aber gerade jetzt keine konkrete Liste habe.
Okay, nein, musst du ja auch nicht. Das ist mehr so jetzt immer die Frage, was ist dir hängen geblieben? Also bei mir, ja. Digging a Hole ist nicht so hängen geblieben. Also hat eine interessante, Euphorie-Kurve, hat sehr hoch angefangen, weil es sehr lustige Idee. Also dass man im Garten einfach ein Loch graben muss, um einen Schatz zu finden und dann halt fängt es an, weird zu werden, weil die Steine, die man findet und die Kohle und später Silber und Gold kann man verkaufen, um sein Werkzeug zu verbessern. Und es ist sehr interessante Physik, weil das Loch wird gleich eine arge Höhle, in der man sich auch bald verletzen kann. Ich habe es nicht geschafft, irgendwelche guten Rampen, Treppen runterzumachen, sondern ich habe einfach, es war wirklich ein riesiger Hohlraum rein. Ich bin immer runtergeplumpst und musste auf mein Düsenpack zurückgreifen.
Achso, ist das so eine 2D-Seitenansicht dann?
Nein, es ist 3D. Noch viel schlimmer. Es ist, das Arge ist, was auch spannend ist, unter der Erde, wenn du erst genug Löcher gebuddelt hast und Zusatzhöhlen, kannst du dich auch eigentlich nicht mehr ohne Hilfsmittel orientieren dann. Also es ist dann schwer herauszufinden, wo oben und unten ist. Und das war auch dann der Moment, wo ich gesagt habe, das reicht. Sehr gute Idee. Ich glaube, das Ganze ist auch in einem Game Jam entstanden. Und so wirkt es auch. Also weil die Idee ist grandios, begeistert kurz. Dann ein Long Game hat es mich ein bisschen verloren.
Ja, ich glaube, ein Problem bei solchen Spielen ist im Prinzip auch bei Starfield, dass die sehr oft zumindest kein konkretes Ziel haben.
Ja, also da gibt's halt den einen Schatz, aber das motiviert jetzt nicht so am Anfang, motiviert dann die Spielmechanik vor allem und das Buddeln und dass man dann immer schneller und besser buddeln kann und dass man bessere Ressourcen findet und dann Lichter hat und dann auch Sprengstoff reinwerfen kann, aber dann war's das. Ich habe ein Spiel sehr viel gespielt und das werde ich vermutlich auch noch mehr spielen. Bevor ich zu dem komme, aber vielleicht noch kurz sonst mit dem Auge, weil, weiß nicht, habe ich von The Quarry erzählt, dass ich das letzte Mal mit meinem Elternsohn gespielt habe? Okay, dann ist das abgehandelt, das war sehr großer Spaß. Jetzt spielen wir das letzte Spiel von Supermassive Games in die Richtung, das ich noch nicht gespielt habe, nämlich The Casting of Frank Stone. Was wirklich, wirklich, also ich finde es lustig. Ich habe es wieder lustig mit meinem Sohn, aber das ist sehr, sehr low-budget, Horror-Movie-artig. Also während The Quarry schon auch so auf dem B-Movie, aber B-Movie-Stil mit einfach hohen spielerischen Werten umsetzt, ist Frank Stone einfach auch ein bisschen schleißig. Aber
Hochglanz-Trash.
ja, das ist halt wirklich Trash, aber kann ganz lustig sein. Und am anderen Spektrum, also ein sehr hochwertiger Spiel, das ich jetzt gerade spiele, mit meinem älteren Sohn und teilweise auch meinem jüngeren Sohn, manchmal sitzen wir da zu dritt auch da, ist Blueprints. Wieder
Das kenne ich
einmal
nicht.
late to the game. Ich glaube, das war vor einem Jahr ein großer, großer Hit. Puh, das heißt, ich muss es dir erklären, um Himmels Willen. Es ist ein Indie-Spiel wahrscheinlich. Ich habe mir gar nicht die Entwicklerinnen angeschaut. Die Story, die so ein bisschen noch austauschbar ist, man ist potenzieller Erbe für eine riesige Villa und ein Vermögen eines Millionärs. Damit man das aber kriegt, muss man den ominösen Raum 46 finden. Und hat, also man hat unendlich Zeit eigentlich, aber jeden Tag hat man nur sehr begrenzte Ressourcen und die Villa verändert sich jedes Mal. Also es ist eigentlich wie ein, es ist ein
Okay.
bisschen, kannst du es dir vorstellen, wie das verrückte Labyrinth, weil es sind in einem Raster von, glaube ich, 5x8 oder so, hast du immer Türen und wenn du durch eine Tür gehst, falls die sich öffnen lässt, hast du drei Teile zur Auswahl, also einen Raum. Das kann dann die Küche sein oder das Esszimmer, der Konferenzraum, die Sauna, das Glashaus und so weiter. Und die erste große Herausforderung ist, überhaupt mal bis oben zu kommen, weil sie haben nicht immer in alle drei Richtungen Türen, sondern manchmal nur nach rechts, nach links. Es gibt sehr viele Dead Ends auch. Und die bringen aber immer irgendeine Ressource auch. Also in einem Zimmer gibt es Schlüssel und du brauchst Schlüssel, um verschlossene Türen aufzusperren. Du brauchst Münzen, um dir was kaufen zu können, weil es gibt dann auch Commissaries zwischendurch und ich weiß nicht, was ein Showroom eines Juweliers ist. Also es wird doch ein bisschen absurd, aber lustig. Und dann gibt es auch noch Juwelen, die brauchst du wiederum für die grünen Räume. Es ist sehr logisch aufgebaut. Es hat sehr viele Gesetze, die man auch lernt und dann verbessert. Und man merkt, wie man wirklich so nach öfteren Spielen immer besser wird. Und gestern habe ich es erstmals geschafft, in die Anti-Chamber zu kommen und bin jetzt im Basement und da werde ich heute weitermachen. Aber es macht mich im Augenblick sehr süchtig. Es ist sehr befriedigend, es ist sehr hübsch gemacht auch. Und es ist kurzweilig. Ich genieße es auch so, dass ich einfach jetzt einen kurzen Run machen kann, der dauert 15 Minuten und dann mache ich wieder was anderes, anstatt mich jetzt irgendwo da reinzutigern und mich zu erinnern, welchen Planeten ich in Starfield überhaupt gerade bin.
Hört sich auch sehr spaßig an, aber wo kommt der Titel Blueprints dann rein?
Naja, es ist ein Wortspiel, das habe ich auch erst kapiert, als ich meinem Sohn den Namen laut vorgelesen habe. Also es ist der blaue Prinz auf Englisch, aber es sind auch die Blueprints, also die Blaupausen. Die Blaupausen ist, weil du jedes Mal die ganze Villa halt neu designst quasi. Also du hast dann immer neue,
Okay.
die Blueprints sind auch der Grundriss, du hast immer einen neuen Grundriss der Villa, um weiterzukommen. Und dazu gibt es dann noch sehr viel Lore versteckte, also Briefe, die man findet. Man kann sich in Computer reinarbeiten. Eines meiner Lieblingswerkzeuge ist ein Vergrößerungsglas, mit dem ich dann Codes gefunden habe, mit denen ich andere Ressourcen aufmachen konnte. Und das Nette ist, man fängt jedes Mal eigentlich mit Null an, muss sich neu durcharbeiten. Aber solange, also ein bisschen ist es auch ein Roguelike.
Ich sehe gerade
Jetzt
Blueprints
hast du
und
es.
na, okay,
Bei mir
jetzt
hat es auch
verstehe ich
wirklich
das mit dem
lange
Wortspiel. Ich
gebraucht,
dachte,
bis ich
was
kapiert
redet
habe,
der
was
Mensch
da.
da? Ja, okay. I see. Aber gibt's auch einen Prinzen?
Und ja, das gibt's auch. Es gibt dann, also ich habe bis jetzt das Kinderbuch von der, ich glaube, Tochter des Verstorbenen. Ah, ich bin nicht gut in der Lore, ich bin gut in der Spielmechanik im Augenblick. Die Lore muss ich dann irgendwann nachlesen, die ganzen Texte und wenn es so viele Zeitungsausschnitte und so. Und es gibt ein Kinderbuch, das heißt Der Rote Prinz, und ich habe zumindest auch einen grünen Prinz irgendwo schon mal aus einem Augenwinkel gesehen. Also ich nehme an, dass das auch einen Sinn ergibt in irgendeiner Weise.
Ich sehe gerade so ein paar Screenshots und bin auch fasziniert, wie komplex es letztlich ist. Also das ist also rein von der Architektur her der Räume finde ich das schon faszinierend, wie das aufgebaut scheint. Ich weiß ja jetzt wirklich gar nichts über das Spiel.
Es ist auch sehr hübsch gemacht. Also es ist so ein Cel-Shading, was es immer dann leichter macht, gleich hübsch zu sein, ohne dass man zu viel investieren muss. Es ist auch, finde ich, sehr klug gemacht, weil es so anpassungsfähig ist. Das heißt, Räume, die halt, wenn sie an der Außenmauer sind, Fenster haben, haben sonst, weiß nicht, ein Bücherregal an der Seite. Das Einzige, was mich ästhetisch irritiert, ist, dass wenn du einen Raum so baust, dass eine Tür von der einen Seite auf der Mauer von einer anderen Seite endet, Dann hast du ein verbarrikadiertes Tor von der einen Seite, also mit Holzbrettern, und das ist hässlich. Das mache ich nicht. Finde ich, hätte ich es hübscher gefunden, wenn sie das durch eine Wand ersetzt hätten. Aber sonst gefällt es mir nur gut bis jetzt. Kann ich auch sehr empfehlen.
Ist das auch so, dass so ein bisschen, ich sag mal, ideologisch geframed, das in so einem aristokratischen Setting ist?
Ja, also das ist im Augenblick, versuche ich noch nicht zu viel Gedanken daran zu verschwenden. Aber ich habe mich dann schon gefragt, das Ganze, ich überlege dann immer, wie würde die Game-Mechanik in anderen Settings funktionieren? Also es würde sehr gut zum Beispiel als sowas Richtung wie Dungeon Keeper ja auch funktionieren, dass du dir eigentlich einen Dungeon zusammenbaust in so einem Fantasy-Setting. Würde genauso gut funktionieren. Du könntest eine Raumstation auch damit machen, dann würde es sich auch leicht argumentieren lassen, warum das so modal ist und sich verändern lässt. Hier hast du halt sehr viel Upper Class, Oberschicht, und die ist die Attraktion davon halt. Also du hast Räume, die, ich meine, die meisten Menschen nie sehen werden, weil du hast halt einen Parlor und du hast ein Spielzimmer und du hast nicht nur ein Personalschlafzimmer, sondern zwei Personalschlafzimmer, ein Boudoir. Ich meine, wer hat heute noch ein Boudoir? Wirklich, wirklich wenige Menschen, die ich kenne, haben ein Boudoir zu Hause in der Wohnung. Ja, es ist so ein bisschen, mich erinnert es halt an Gosford Park und wie hieß die Serie? Downton Abbey. So, es ist sehr in diese Richtung, aber sehr viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich mir auch die ganzen Texte nicht angeschaut habe.
Aber das heißt, es gibt dieses klassische, diese Embedded Narratives, wo du hier
Ja, die sind
und
sogar
da ein
recht,
Tagebuch findest.
ja, recht stark. Also viele, viele Briefe in Tresoren, dann noch nicht nur in Tresoren, dann hast du Zeitungsschnipsel und es ist auch, glaube ich, viel ja, so Mystery dahinter. Aber also es ist ein seltener Fall, dass mich die Spielmechanik so fesselt, dass ich die ganze Narration so ausblende bis jetzt.
Ja, ich bin ganz fasziniert. Das ist genau, was du sagst. Wenn du ja schon oft sehr text- und bildorientiert bist und das ist hier ja gar nicht der Fall.
In Spielen, wo andere nur durchlaufen und alles umnieten, harre ich dann kurz aus vor einem Schreibtisch, um zu lesen, was da zu finden ist. Last of Us habe ich sehr viel Zeit mit der ganzen Lore verbracht. So, jetzt ich bin Entschuldigung, ich glaube, ich habe zu lang geredet, weil ich schaue auf die Uhr, wir sind schon weiter fortgeschritten. Möchtest du noch was erzählen von den Sachen, die du gelesen und gesehen hast?
Ja, gelesen möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Ich habe zwei Sachen gelesen, beziehungsweise lese gerade noch. Das eine ist ein Roman, der heißt There is no Anti-Mimetics Division
Ich bin sehr
von einem
begeistert davon, ja.
Autoren, der heißt Quintum, also Quantum, nur ohne
Ah.
Vokale geschrieben.
Okay.
Und ich glaube, das ist ein Roman, der wurde schon vor 10 Jahren in Form eines Online-Romans geschrieben, wo dann eben monatlich, glaube ich, dann so ein Kapitel veröffentlicht wurde oder so. Und der ist jetzt letztes Jahr als Printversion sozusagen erschienen. Und das ist wirklich ein faszinierender Roman, weil der eben von der Anti-Mimetics Division erzählt. Das ist eine Regierungsorganisation, die sich um sogenannte Unknowns kümmert. Und das ist ja ein Begriff, der spätestens mit Rumsfeld eben bekannt geworden ist, die Unknown Unknowns und Known Unknowns und so weiter. Und hier geht es eben darum, dass es Dinge in der Welt gibt, von denen wir nichts wissen, aber die trotzdem existieren und die eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Und die auch eine Gefahr für die Menschheit darstellen, sobald man sie weiß. Und hier dieser ganze Roman ist extrem um dieses Thema Gedächtnis, wie gehen wir durch diese Welt, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir Dinge wissen und so weiter. Ja, um diese Themen ja formuliert ist. Und ich möchte eigentlich nicht zu viel erzählen. Es ist auch ein Roman, der sehr viel mit Zeitsprüngen ja arbeitet und aus vielen Perspektiven erzählt wird. Also es gibt einen allwissenden Erzähler und wirklich faszinierend aufgebaut ist und spannend zu lesen ist, weil ja, weil es in gewisser Weise so einen kosmischen Horror erzählt, also von Dingen erzählt, die so groß sind, dass man sie gar nicht erfassen kann. Und das ist der erste Roman, wo dieser Gedanke eigentlich wirklich zum ersten Mal bei mir funktioniert hat.
Cool. Okay. Also ich habe ihn gerade, während du erzählt hast, mir mal vorgemerkt. Und ich glaube, ich werde mir auf meinem E-Reader runterholen. Und liest du es im Original oder in Übersetzung?
Ich habe es in Englisch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Übersetzung gibt.
Es gibt, ich habe gegoogelt, es tut mir leid, ein bisschen unhöflich, aber auch interessant. Das Lustige ist, in Spanisch, also die Übersetzung ist immer sehr, sehr literally, das Interessante ist nur, auf Deutsch wurde der Autor ausgeschrieben, Sam Hughes heißt er, und nicht mit seiner Nom de
Okay.
Plume, dem hingeschrieben. Jetzt wäre ich natürlich
Ja,
neugierig, warum
interessant.
ausgerechnet im Deutschen er da so bloßgestellt wurde. Ich meine, auf Wikipedia ist es, dürfte jetzt kein Riesengeheimnis sein, sieht man das auch. Aber
Ja.
sehr. Ja, also da hast du mich total dafür begeistert. Kommt auf meine To-Read-Liste.
Das ist auch nett, weil die haben dann in dieser Division eben auch Räume, in die sie reingehen, und wenn sie rausgehen, vergessen sie immer alles, was in den Räumen war. Also bewusst. Das ist so angelegt. Und dann müssen sie ja mit der Gefahr umgehen, obwohl sie dann nichts mehr davon wissen. Also
Also
solche Fragen werden dabei halt.
vom Gefühl her erinnert es mich so ein bisschen an Control, aber noch ein bisschen mehr Brain Twist.
Ja, der Gedanke ist nicht ganz falsch, das stimmt. Und das Zweite, was ich gelesen habe und noch lese, ist die Dungeon Crawler Karl-Reihe.
Der Titel ist so toll, ich bin hab mich so drauf
Ja.
gefreut. Also erzähl mir
Ich habe
mehr
gerade vergessen,
vom
von wem die
Dungeon
Bücher
Crawler
sind.
Karl.
Die sind von, Sekunde, die Bücher sind von Matt Dinneman, einem
Ja.
amerikanischen Autoren, und sind ein sehr humorvoller, ja, ein sehr humorvolle Science-Fiction-Slash-Fantasy-Reihe, in der es darum geht, dass eine außerirdische Rasse heimlich quasi die Erde in einen riesigen Dungeon umgebaut hat und auf einen Schlag quasi in Form einer Big Brother-artigen Show erstmal Milliarden Menschen umbringt, und die, die übrig bleiben, haben dann die Auswahl, sie können jetzt in den Dungeon reingehen und da um ihr Leben kämpfen, die anderen bleiben oben und müssen gucken, wie sie zurechtkommen. Und hier wird dann eben die Geschichte vom besagten Dungeon Crawler Karl erzählt, der mit seiner Katze Princess Donut in den Dungeon reingeht. Und
Cute.
die Katze entwickelt dann auch eine Persönlichkeit und kann dann
Natürlich,
im
ja.
Dungeon auch sprechen. Und ja, es ist sehr lustig, weil sehr viel auch mit ja, Dungeons und Dragons verweisen, aber eben auch Computerspiel verweisen und so weiter hier gespielt wird und das auch eine ganz große Rolle spielt. Gleichzeitig kommt dann so ein bisschen intergalaktische Politik mit rein, und es ist ein, ja, hanebüchener Eintopf aus unterschiedlichsten Erzählungen und dann aber immer mit sehr viel Humor erzählt.
Aber ist es auch
Aber eben auch
gut?
nicht ganz flach, muss man sagen.
Okay. Also liest es gerne, weil ich meine
Ja.
Einwände wären jetzt, es klingt schon sehr cute, so etwas, was mich natürlich begeistert auf die erste Idee, aber andererseits habe ich das Gefühl, ich habe das schon auch so oft gelesen, Außerirdische kommen, machen irgendwelche hangarartigen Games und die Menschen dürfen dann da aussuchen, mittlerweile auch von.
Ich kann es wirklich empfehlen. Ich
Okay,
bin auch
okay, okay.
mittlerweile, ich glaube, im dritten oder vierten Buch.
Ach so, okay. Naja, gut, das ist. Also ich habe sie auch mir auf die Liste gegeben. Ich werde mal reinschauen.
Der Aufbau der Reihe ist so, also es gibt verschiedene Dungeons, und jeder Dungeon ist quasi ein Buch, und es gibt, glaube, insgesamt 20 Dungeons, so wird das im Buch erzählt, aber es hat noch niemand mehr als 13 geschafft.
20
Und
Bände, sage ich nur. 20 Bände.
ich glaube nicht, dass er so weit geht. Ich glaube eher, es läuft darauf hinaus, so ein bisschen wie bei The Running Man, dass er den, also ich weiß nicht, ob es so
Eine
ist,
Querverbindung
dass
zum
er den
letzten
großen,
Podcast, sehr schön.
dass er eine galaktische Revolution startet oder sowas. Das
Okay.
kann ich mir gut vorstellen.
Na, dann soll er mal. Ich meinen Segen hat er.
Ja, sehr lustig jedenfalls, kann ich empfehlen. Was hast du gelesen?
Ich überlege gerade, wir haben heute Esel, wir waren ein bisschen at a loss bei der Antragserotik. Machen wir die einfach kürzer und nehmen uns jetzt noch 5 bis 7, naja, am Ende sind es eh 10 Minuten. Was ich gelesen habe, das können wir ja ein bisschen kürzer machen, ist zum einen, woran ich gerade noch lese, ist Madame Bovary von Gustave Flaubert, weil mein älterer Sohn das gerade in der Schule lesen muss, soll, für die Matura-Vorbereitung schon. Und ich mir dachte, also ich habe das ja schon öfter gemacht, dass ein paar Bücher, die er lesen muss, ich dann auch nach ihm lese, damit wir ein bisschen drüber reden können. Und das ist so ein netter Anstoß einfach, mal einen Klassiker sich anzuschauen. Und wie auch bei den anderen Büchern bin ich eigentlich ganz, ganz arg begeistert, wie gut das Buch ist. Weil ich erinnere mich noch, in meiner Schulzeit fand ich die ganzen Klassiker unausstehlich, aber jetzt irgendwie etwas älter, mit mehr Lebenserfahrung machen die alle plötzlich viel mehr Sinn. Und Madame Bovary ist erstens also sehr arg, finde ich, wie gut er diese Sehnsucht und auch ein bisschen, also die auf der Langeweile oder auf der Unzufriedenheit mit dem Leben basierenden Sehnsucht transportieren kann, sodass sie wirklich, wirklich nachvollziehbar wird für mich. Und zugleich, wie es auch ein satirischer Blick auf die ganze bürgerliche Gesellschaft in einem Provinznest in Frankreich ist. Also eines meiner Lieblingskapitel war, wie Emma sich jetzt gerade einbildet, dass sie sich in den, wie heißt der, Rudolf, glaube ich, verliebt und er das ein bisschen ausnutzt auch. Also der möchte einfach nur an die Wäsche, sie möchte eigentlich die große Rettung aus ihrem Leben. Und das ist dann noch dieses wundervolle Spiel, weil da wird nicht sehr Direktes angesprochen, sondern man redet über Gefühle und Sehnsucht und was geht im Leben und ob es das große Glück gibt. Und das wird dann immer, wie sagt man, interlaced mit einem Diskurs, also mit dem Vortrag eines Abgeordneten, weil gerade auch eine Art Kirtag oder Jahrmarkt ist in einem kleinen Ort und der hält dann eine große Rede über die Bedeutung von der Leinenproduktion und feiert die Kirche und die Bauern und das ist so klug zusammengemischt, dass es, dass ich das einfach sehr, sehr genossen habe. Also das war das eine, ich überlege gerade, ich muss kurz schauen, was ich sonst, ein Buch, von dem ich sehr begeistert war, das war ein Rat von der Kathi beziehungsweise von einer gemeinsamen Freundin. Das ist, kennst du den Podcast Rätsel des Unbewussten? Hast du von dem schon mal gehört? Der ist sehr cool. Das ist also ein Podcast von Cecile Lötz und Jakob Müller. Namen musste ich kurz wieder nachschauen. Zwei jungen Psychoanalytikerinnen, den ich mir auch teilweise angehört habe und sehr begeistert habe, weil ich mich halt auch mit dem Thema viel beschäftige in letzter Zeit. Und die haben ein Buch, die haben zwei Bücher geschrieben, eines, glaube ich, auch recht rezent. Jetzt bin ich schon wie meine Eltern. Titel finde ich persönlich eher abschreckend, weil das klingt so nach Ratschlag. Literatur ist es eigentlich auch im weitesten Sinn. Wahrscheinlich sollte ich einfach diese Arroganz ein bisschen abbauen. Ich finde ihn trotzdem blöd, den Titel. Aber er ist super. Es geht eigentlich um Erziehung und Erziehungsmuster. Es ist sehr historisch. Also das eine ist autoritäre Erziehung, dann kommt die behavioristische und dann die bedürfnisorientierte. Ich finde, von dem Namen bin ich noch nicht ganz überzeugt. Und es ist so super beschrieben mit Fallbeispielen und Entwicklungen, dass ich, und vor allem habe ich extrem viel von der Erziehung meiner Eltern wiedergefunden, aber auch dem, wie ich erziehe, weil halt das Große eben unbewusst geschieht. Also sehr, sehr kluges Buch. Ich habe furchtbar viel daraus gelernt und teilweise auch so ein bisschen erschreckende Selbsterkenntnis, muss ich sagen. Aber den Seelenstrip, das mache ich jetzt hier nicht. Aber das kann ich allen wirklich sehr, sehr empfehlen. Das Buch ist, also es ist auch sprachlich sehr gut und sie sind einfach zwei sehr, sehr kluge Menschen. Das merkt man auch an dem Podcast, den ich auch allen empfehlen kann. Ja, sonst, ich habe ja noch meine Liste da, was habe ich gelesen? Das Gute ist ein Buch über Ethik, das war ein bisschen anstrengend, wenn auch interessant. Ein Buch, das war endlich mal was ganz Rezentes, das ist 2025 erschienen, The House on Buzzards Bay. Es könnte vom Setting so ein grandioser Thriller sein. Also da geht es um ein Haus an der Ostküste, ich glaube in New Jersey noch, und so eine Freundesgruppe, die dort jeden Sommer ist, und dann verschwindet einer der Freunde. Und das Setting ist super, die Stimmung ist wundervoll aufgebaut und es kommt sehr viel Mystery rein. Also auch Erzählungen, sie kommen drauf, dass das eigentlich auch so Spiritualisten, Urgroßtanten waren, die das gebaut waren. Und das wird aber sehr klug gemacht. Also nicht so mit dem Holzhammer, sondern dann gibt's eine merkwürdige Bibliothekarin, die eine Seance dort hält. Und dann kommt eine Frau plötzlich mit rein ins Spiel, die niemand kannte, die angeblich die Geliebte von ihm ist, der verschwunden ist. Also das ist wirklich super aufgemacht. Das Ende ist so super enttäuschend, weil das Ende ist genau das, was ich mir nach Seite 15 oder so gedacht habe, was das Ende sein wird, und das ist platt. Es ist ein plattes, plattes Ende.
Das heißt, man sollte Bücher nie zu Ende lesen.
Ich finde, man muss jedes Buch zu Ende lesen. Ich glaube, ich habe erst ein Buch noch nicht zu Ende gelesen. Ach so, ich bin nur enttäuscht. Ich bin einfach nur enttäuscht von diesem Buch. Es hätte so gut werden können. Ich finde, man muss jedem Buch die Chance geben, weil es gab viele, die dann auch in den letzten Seiten es rumgerissen haben. Oder ich finde auch aus Höflichkeit den Autorinnen gegenüber lese ich wirklich alles zu Ende, versuche auch jeden Film zu Ende zu schauen und jedes Spiel zu Ende zu spielen. Das wird mühsam teilweise.
Ist ja dann auch schade, wenn man weiß, die hatten quasi sozusagen die literarische Intelligenz und haben es dann aber irgendwie, waren vielleicht am Ende dann ein bisschen bequem. Ich kenne das Ende.
Ja, ja, ich glaube, er ist einfach nicht so, also der Autor ist nicht so klug, wie er dann dachte. Ich hatte halt gehofft, dass er ein bisschen in die Richtung geht von der, wie heißt sie, Claxton, The House on the Hill und We All Lived in Vegas. Ah Gott, ich müsste schauen. Das sind die besten thrillerartigen Bücher, die ich gelesen habe. Also House on the Hill ist ja sehr oft auch verfilmt worden. Auch zuletzt in einer netten Serie. Wie heißt sie? Clax. Ich google mal kurz. Magst du von Filmen und Serien erzählen?
Ja, ich kann kurz erzählen. Ich habe die Serie Berlin, die Dame mit dem Hermelin, geschaut. Das ist ein Ableger von Casa de Papel. Also Haus des Geldes.
Okay.
Und die zweite Staffel aus dieser Berlin-Reihe. Also Berlin war ein Charakter in Haus des Geldes.
Okay.
Ich kann nur sagen, das war sehr unterhaltsam. Also es ist eine Mischung aus Heist-Movie und Telenovela, kann man sagen.
Na cool. Das ist mal was anderes. Und nice.
Also dieses ganz klassische Telenovela, wirklich völlig over the top romantische Geschichten erzählen und Enttäuschung hier und Verrat da und so weiter und auf der anderen Seite dann diese Heist-Geschichten, die auch ganz klassisch sind und vom Plan eben bis zur Durchführung war auch diese ganzen Wendungen und Drehungen, die sowas dann gerne mal hat. Und das Ganze erzählt die Geschichte eben von Berlin, der sich vornimmt, eigentlich aus reiner Antipathie gegen den, ich glaube, Herzog von Malaga bei ihm einzusteigen und diesen Herzog, der dunkle Geschäfte am Laufen hat und Schwarzgeld und was weiß ich, den dann komplett auszunehmen, einfach weil er ihn nicht leiden kann. Letztlich, weil er genauso ist wie er selber.
Hm. Also ein bisschen das Sting-Geschichte. Aber cool. Ich liebe so Heißt-Geschichten sehr.
Kann man empfehlen. Also die man braucht eine gewisse Schmerzgrenze, was eben diese Telenovela-Anteile angeht, aber
ich bin mit Telenovelas im ORF aufgewachsen. Ich glaube, ich halte das sehr gut aus.
Ja, ich kann mich auch dunkel erinnern. Ich kann mich aber nicht mehr an die Titel von diesen Dingen erinnern.
Die Sklavin Isaura.
RTL oder so kam.
Die Sklavin Isaura war einer. Ich glaube, es gab drei Telenovelas im ORF, die ich mitverfolgt habe damals in den 80er Jahren. War viel zu jung, habe nichts mitbekommen, aber Sklavin Isaura war super spannend, weil es ist so viel Pathos und so viel Weichzeichner und ich habe das Ganze irgendwie nur rosa und purpur und Sonnenuntergänge bis zum geht nicht mehr. Das ist
so ist das hier auch.
Cool. Was ich noch da erzählen kann, ist, ich überlege gerade, also in letzter Zeit haben wir auch viel mit dem Buben so ein bisschen uns auch durch Art Kanon durchgearbeitet. Die oberen 10.000 finde ich sehr viel besser gealtert, als ich dachte. Habe ich irrsinnig gelacht. Dann haben wir mit dem älteren Paten 1 und 2 geschaut, wo ich mir auch dachte, wow, das ist auch nochmal viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Aber wofür ich mehr Werbung gern machen würde, ist die Serie Vladimir, die es auf Netflix gerade gibt.
Hab ich noch
mit
nie
der grandiosen gehört. Rachel Weisz. Und ich vergesse immer seinen Namen, ich muss kurz googeln, weil die Schauspielerinnen sind schon mal ein Wahnsinn. Die sind ganz toll. Und Vladimir hat nichts mit Putin zu tun, sondern es geht, vielleicht hat es uns auch deshalb so angesprochen, die Kathi und mich, weil sie es uns angeschaut haben. Es geht um ein Wissenschaftler-Ehepaar, beziehungsweise eigentlich Dozentinnen-Ehepaar an der Ostküste auch, an einer Kunsthochschule, Arno, an einer Kunsthochschule. Hm? Ich glaube, es sind beide für Literaturprofessorinnen und es fängt damit an, dass er, und jetzt muss ich nur kurz schauen, wie er heißt, weil er ist dieser großartige, wunderschöne, silberhaarige Mann aus Mad Men.
Schauen wir John mal. Hamm.
Nein, das ist der nicht silberhaarige, sondern der andere, der schon früher ein Chef war.
Also ja, ich weiß, wie er aussieht, aber weiß.
Aber du wirst den Namen auch nicht wissen, oder? Das ist der John Slattery, heißt er. Ich wollte nur seinen Namen nennen, weil ich irgendwie gut bin. Also die zwei, genau, es stellt sich dann heraus, dass viele Studentinnen von ihm ihn jetzt einen Prozess machen, weil er Affären mit ihnen hatte. Wobei Prozess ist nicht ganz klar, es geht, glaube ich, eher um ein internes Verfahren, weil an sich das ja nichts Kriminelles ist. Aber halt die Frage ist, ob er da irgendwie Macht ausgenutzt hat und so. Und das Ganze wird publik und wird auch für die Protagonistin, der Name übrigens nie genannt wird, was ich auch super spannend finde, weil man sich so mit ihr identifizieren soll, glaube ich. Die ist sonst so eine propere, aber auch zugleich sehr coole Künstlerin und Autorin, die aber lang nichts geschrieben hat. Und in der Zeit entdeckt sie dann Wladimir, das ist ein neuer Literaturprofessor, ein junger, und sie hat die ganze Zeit erotische Fantasien von ihm. Und man hat auch die ganze Zeit einen sehr female Gaze auf ihn. Es ist sehr lustig. Sein Körper wird sehr objektifiziert die ganze Zeit. Sie hat durchgehend irgendwelche erotischen Fantasien von ihm. Und das steuert ein bisschen auf eine kleine Katastrophe oder auf ein großes, weiß ich nicht, Platzen des Knotens in, ich glaube, 5 oder 6 Folgen. Wundervolles Drehbuch, sehr, sehr gute Dialoge und halt auch eine... Es ist eine sehr kluge Serie und es gibt auch sehr viele Wendungen, weil sie dann auch kämpfen muss, teilweise mit einem jungen Studentinnen, von deren Lebenswelt sie immer weiter weg ist, obwohl sie eigentlich eine sehr coole Person war, die auch immer sehr eng war mit ihren Studentinnen. Und eine meiner Lieblingsszenen ist, wie sie redet zuerst nie über die Affären ihres Mannes, und es stellt sich auch heraus, sie hatten eine offene Beziehung. Also tatsächlich ethisch hatte jetzt gar nicht so viel falsch gemacht, weil sie wusste es davon, er hat alle immer gefragt, er hat jetzt niemand irgendwie ausgenutzt, gezwungen, er hat keine besseren Noten dafür gegeben. Natürlich hat man das hierarchische Gefälle und das wird auch so ein bisschen dann ausverhandelt, weil die neuen Studentinnen finden es zuerst alles nur furchtbar und das geht gar nicht oder schrecklich. Und sie als Frau wurde ausgenutzt und dann irgendwann macht sie halt publik, dass sie eine offene Beziehung hatten. Das kapieren sie zuerst nicht ganz, dann übersetzt sie es in neue Worte, also eine polyamore Beziehung, dann finden sie es plötzlich cool und interessant. Und da wird auch so ein bisschen hinterfragt, wie sich halt die Wahrnehmungen einfach verändern und vor allem wird hinterfragt, wenn man so eindeutige Meinungen gleich hat zu etwas. Also es ist bis zum Ende, ich meine, er wird jetzt nie das große Sympath, er ist halt ein Philanderer im auf jeden Fall, er ist schon sehr sympathisch, er ist auch nie lieblos, er ist eigentlich immer nett zu allen. Aber natürlich hat er auch ein bisschen eine hierarchische Position ausgenutzt, aber was die M, also seine Frau, auch dann irgendwann thematisiert, ist, dass sie ja, dass viele seiner Studentinnen auch besonders attraktiv fanden, halt diese Machtposition. Es gibt jetzt keine eindeutige Antwort drauf, aber ich fand das sehr erfrischend, mal so etwas zu sehen, das jetzt nicht so versucht, ganz eindeutige Bilder wiederzugeben. Und es ist ein bisschen arg, die letzte Folge, aber es ist auch, muss ich sagen, ein sehr, sehr lustiges Ende. Also kann ich empfehlen.
Ja, Wladimir, ne?
Es gibt da noch viel mehr Personen. Sie haben eine queere Tochter, die auch immer wieder Beziehungsprobleme hat, die reinkommt, die ich auch sehr, sehr sympathisch fand. Dann die anderen Kolleginnen an der Hochschule sind auch grandiose Figuren. Es wird ausgenutzt, gestohlen ein bisschen, aber nie übertrieben. Also es ist irgendwie sehr... Ich konnte sehr relaten zu dem Ganzen. Gut, jetzt haben wir viel gelesen, viel gesehen, viel gespielt. Ist eigentlich auch mal nett, weil ich finde, das ist fast zu kurz gekommen in den letzten Folgen. Ich würde jetzt sagen, wir machen eine ganz kurze Antragserotik. Was meinst du, Arno?
Ja, Antragserotik.
Also, möchtest du beginnen oder soll ich?
Ja, also ich möchte. Das war
eine Oder-Frage. Du kannst nicht Ja auf eine Oder-Frage antworten.
Ich beginne.
Ja.
Ja, ich beginne. Ich möchte mit Rikos auf das letzte Mal, war es das letzte Mal, das vorletzte Mal,
beginnen. Red mal dann weiter, ich google in unseren.
Wir hatten darüber gesprochen, dass ich ja einen Antrag eingereicht habe mit Michaela Clark von der HHU. Von der HHU Düsseldorf.
Mhm. Heinrich-Heine-Universität.
Richtig. Mit dem Kurztitel Inside Inside. Da geht es dann um Darstellungen des Körperinneren in Medizin und Popkultur. Und dieser Ein super Antrag Thema. Wurde tatsächlich positiv bewertet. Und wir können im nächsten Jahr im April in Düsseldorf dazu eine kleine Tagung abhalten. Wir haben noch ein bisschen weniger Geld bekommen, als wir wollten.
Ah, nur nah,
es,
ja.
Es fehlen noch so wenige 1.000 Euro, aber der große Batzen wurde großzügigerweise übernommen.
Okay, das sind jetzt schon mal Good News. Und das wird eine Konferenz.
Ja, das wird eine Konferenz, 2 Tage. Wir haben ein wunderschönes Rahmenprogramm mit, das hatte ich letztes Mal auch schon erzählt, mit einerseits mit einer Special Effects Frau, die uns zeigt, wie man ordentlich Gedärme spritzen lässt. Hoffe ich. Ja, also das ist so meine Vorstellung, dass wir nachher alle
im Ihr müsst euch vorstellen, wie glücklich der Arno gerade ausgesehen, als er diesen Satz gesagt hat. Und ich habe auch sehr lächeln müssen. Es war ein schöner Moment.
Und das andere ist, wir haben als Keynote Jörg Buttgereit, der ja auch mit Horrorfilm in vor allem Ende der 80er, Anfang der 90er relativ bekannt geworden ist und der hoffentlich sehr viel Praktisches und Theoretisches dazu sagen kann. Da bin ich auch sehr gespannt. Und dann hoffentlich, wir haben einige Einladungen und werden aber auch noch so ein bisschen auffüllen mit einem Call for Papers. Wenn der dann kommt, ist jeder Beitrag willkommen.
Du gibst Bescheid.
Auf jeden Fall. Und bei dir?
Ich kann anschließen, auch mit, das sind ja jetzt Liebeskinder unserer Forschung, das machen wir on the side. Was bei mir war, ich versuche jetzt gerade die Folge herauszufinden, wo wir den Call for Papers beworben haben, war ja die Idee, eine Ideengeschichte zur Welt des schwarzen Auges zu machen. Und das mache ich mit der Lena Falkenhagen, irgendwann letzten Frühherbst war das. Und wir haben Call for Papers rausgeschickt, wir haben Einreichungen bekommen und das Lustige ist, die Menge war gut, muss ich sagen. Also es war, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube von 8, 9 Personen, ich habe jetzt nicht mit mehr gerechnet bei so einem konkreten Thema. Es war so, dass wirklich jeder Vorschlag gut war. Wir haben alle gebeten, mehrere Vorschläge zu machen. Das große Problem, das wir haben, ist, dass wir dann herausgefunden haben, dass eigentlich bei sehr vielen 2 Vorschläge sehr gut wären. Jetzt haben wir ein paar, die halt mehrere Vorschläge gemacht haben, wo es halt auch Sinn macht, damit das Thema weiter gefächert ist, gefragt, ob sie nicht 2 Themen machen können. Das hat bis jetzt noch niemand abgesagt. Ich glaube, das ist so ein Band, der wird alle sehr glücklich machen, aber wo wir gerade versuchen auch zu lernen, wie wir das kommunizieren, er funktioniert halt nicht nach den klassischen Regeln mit harten Deadlines, weil es ist einfach ein Ding, das man auf der Seite macht. Das heißt, das, was wir sowieso immer machen, auch wenn wir um Papers gebeten werden, wir machen sie in letzter Minute, wir schreiben sie irgendwann und die Deadlines werden eher ein bisschen so ignoriert, sind aber so das Rahmenwerk. Aber da kann man noch so tun, dass das ist institutionell, das ist finanziert, das ist wirklich etwas on the side. Da versuchen wir mal auch zu sagen, ja, wann es sich ausgeht für euch, für uns. Ein Verlag hat Interesse gezeigt. Das nächste wäre dann, sobald wir das mal alles versammelt haben und die Zusagen haben, da nach Finanzierung Ausschau zu halten, wie wir das finanzieren wollen. Ich bin da vorsichtig optimistisch, also es wird auf jeden Fall passieren und stattfinden, das Buch. Ich würde frühestens 2027 damit rechnen, eventuell auch erst 2028. Dafür sind es wirklich, wirklich schöne
Vorschläge geworden. Finde ich aber jetzt auch nicht so lange. Ich meine, es gibt auch Sammelbände, die brauchen 7 Jahre.
Meinst du das? Entschuldigung, es liegt nur so nah wieder.
Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir müssen jetzt...
Ein Paper, das wir beide, also ich habe es total vergessen, wir haben Rückmeldung bekommen zu einem Paper, Arno und ich, das wir gemeinsam geschrieben haben und ich konnte mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Ich habe es dann gelesen und dachte mir, das ist eindeutig von uns, das ist, man erkennt uns, unsere Ideen, teilweise war ich auch wieder positiv überrascht, was für schöne Ideen wir haben. Also von dir sind eindeutig die Chronotopien, das war die Chronotopien-Phase vom Arno, die ich sehr, sehr, sehr geschätzt habe, die solltest du wieder rausholen. Aber ja, das sind 7 Jahre, oder?
Am Ende werden 7 Jahre sein, schätze ich.
Okay, das heißt, das war dann im 2. oder 3. Jahr unserer Beziehung, Arno, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Und jetzt wird es wahr. Es gibt ja auch noch diesen englischsprachigen Text von uns, der jetzt auch nach längerer Zeit rauskommt. Es gab einen Public History Text, bei dem ich das besonders brutal fand, weil der war dann auch, glaube ich, 5, 6 Jahre immer entstehen und war nachher, die Beispiele, die wir genutzt haben, waren jetzt nicht mehr tagesaktuell. Ich meine, zum Glück sind wir Historiker, aber jetzt habe ich mich ein bisschen verirrt. Ich wollte noch sagen, aber es wird ein wunderschöner Band. Es werden auch
hört sich auch so an.
Also ich möchte jetzt noch keinen Namen nennen, aber es werden auch Autorinnen vom Schwarzen Auge mitarbeiten und Essays beitragen, was ich sehr cool finde. Da habe ich auch ein bisschen so einen Fanboy-Moment, einen kleinen. Die Themen sind wirklich so klug. Also es ist ja schon ein Artikelvorschlag, war das lange Mittelalter im Schwarzen Auge, sehr schön. Einer ist zu das magische Kapital, Borberat als Marx Figur, was, wo ich mir auch dachte, das hat mir die Augen geöffnet, das ist tatsächlich ziemlich ziemlich in die Richtung. Und überhaupt diese Frage, warum alles, was Revolte gegen das Establishment ist, im Schwarzen Auge immer negativ konnotiert wird. Oder meistens. Genau, also das, ich freue mich sehr drauf. Es wird nur halt, es kann eventuell länger dauern.
Wie viele Texte sind es und sind die dann auch ein bisschen kürzer, wenn es ganz viele sind? Oder?
Das ist so der nächste Schritt, das wurden wir jetzt gefragt, darauf müssen wir uns jetzt einigen. Wir haben tatsächlich auf einer Longlist 20 Einträge. Ja, müssen wir jetzt schauen, das sind so ein paar sind vorsichtige Zusagen. Martin Kligerl, wink, wink, nudge, nudge, hat jetzt nie, doch, hat mittlerweile, glaube ich, sogar schon offiziell zugesagt. Das sind aber auch viele halt doppelt drinnen mit zwei, es haben noch nicht alle zugesagt, dass sie zwei machen können oder wollen und sich das auch irgendwie ausgeht. Ich bin immer für kurze Texte, also so in Buchseiten habe ich es gern, wenn es zwischen 12 und 15 Seiten sind und nicht länger.
Schön, hört sich voll gut an, ich bin sehr, sehr gespannt.
Das ist... Also wir haben ja geschickt eine Liste von, was wir gerne hätten. Also so ein bisschen in der Ideengeschichte alles abgedeckt wird. Also Kulturen, Krieg, Religion, Länder, Familie, Heldentum, Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und so weiter. Das ist nicht alles abgedeckt, aber ziemlich viel, muss ich sagen. Also ich glaube, was wir jetzt nicht so drinnen haben, ist Kultur. Wobei wir haben ein Paper zu Sport. Da haben wir das eigentlich auch ein bisschen drinnen. Zu Familie haben wir jetzt, glaube ich, nichts. Und zur Arbeit. Das sind Sachen, die wir dann vielleicht einfach auch selbst abdecken. Gut.
Sehr cool.
Wir haben es nicht geschafft unter einer Stunde, Arno. Ich meine, wir hatten auch einen kurzen Aussetzer, glaube ich, vom WLAN. Nicht mal ansatzweise. Die 90 sind die nächsten 60. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir hier den Sack zumachen.
Ja.
Und eintüten, wie ihr im Norden sagt. Oder im Nordwesten hier eigentlich.
Im Norden. Du müsstest wahrscheinlich eher sagen, im Westen.
Ja, stimmt, ich vergesse immer. Ich bin ja einfach nur der Osteuropäer hier. Also wir sagen das nicht. Wir machen das Sackerl zu. Sagen wir auch nicht normalerweise. Ja. Ich weiß nicht, was sagt man hier, wenn man fertig ist. Bastlon ist auch wieder sehr bajuwarisch. Es ist sich wieder mal ausgegangen. Jetzt habe ich einen Austrizismus eingebaut. Perfekt. Es war eine große Freude.
Ja.
Du unterbrichst mich, falls noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges ist, was wir unbedingt unterbringen müssen. Aber ansonsten schließen wir ab mit unserem, ich habe nicht nachgezählt, dem wievielten Podcast, der eine große 16. Freude war. Ich glaube auch. Was mich auch daran erinnert, dass ich den letzten Podcast noch auf dem Blog verlinken kann, damit wir den da auch drinnen haben. Arno, vielen Dank.
Hab du vielen Dank.
Wir sehen einander wieder.
Ja.
Und dann sprechen wir einander.
Ich war jetzt erstmal in den Urlaub und.
Mach das. Wo fährst du auf Urlaub? Kannst du das sagen? Oder folgen dir dann die Fanmassen?
Ja, bis der Podcast erscheint,
ist es zu spät. Ich werde eine Bootleg-Version jetzt schon publizieren. Ich habe mitgeschrieben.
Wir fahren tatsächlich zum ersten Mal nach Südfrankreich.
Cool, das macht total. Ich werde dich dazu befragen, weil ich möchte mit meiner Familie im Sommer, im August an die Atlantikküste. Ich weiß nicht, macht sie im Mittelmeer oder Atlantik?
Mittelmeer,
okay. Na, dann tauschen wir einfach nachher Erfahrungen aus.
Ich wollte gerade sagen, wir können trotzdem einfach drüber sprechen.
Cool. Also dann viel Spaß in Saint-Tropez und Cannes.
Genau.
Filmfestival knapp verpasst, aber die Stars sind sicher noch dort, um auf dich zu warten. Noch, ist es, läuft sind. Noch? Na, dann eben. Ja. Das heißt, sie haben nur auf dich gewartet. Sehr schön.
Weiß man nicht, ob man da hin will.
Aber auf jeden Fall, naturellement, Arno. Dann bon voyage und à la prochaine.
Genau, à la prochaine. Tschüss. Thank you.